Ja, wie geht's mir? Ich befinde mich beruflich momentan ein bisschen in einer widerborstigen Zeit. Es geht da drunter und drüber beruflich. Es liegt daran, dass ich in der Automobilindustrie beschäftigt bin und da geht's momentan wirklich zur Sache. Und die letzten 4 Wochen habe ich mir gänzlich anders vorgestellt, aber so ist's halt. Also ich weiß praktisch oft einen Freitag morgens noch nicht, wo ich montags bin. Und die letzten Wochen waren jetzt so, dass ich da quer in Deutschland eingesetzt wurde, in Kassel, im Sauerland und in Thüringen und so weiter und so fort. Das ist dann immer blöd, weil da bist du die ganze Woche dann halt weg und nicht bei der Frau und nicht bei der Familie, beim Engele und so weiter und so fort. Und ja, eine kleine Episode zum Anfang, ganz persönlich. Wenn ich noch nie in einem Standort war, eine Mitarbeiterin, die bucht dann das Hotel und dann das Fahrzeug und so. Und als ich da in Kassel war, Kassel ist ja eine recht große Stadt in Hessen, hat die mich dann ganz wunderbarerweise in ein Hotel da einquartiert. Ja gut, dachte ich, hat sich mal nicht so schlecht angehört, bin dann hingefahren, ausgestiegen, rein ins Hotel. Oh je, dann habe ich gedacht, aha, das ist also Style von Rumänien 1980 oder 70. Das war mal das Mobiliar, aber gut, da kann man trotzdem damit drüber hinwegsehen. Aber als ich dann abends noch ein bisschen mir die Füße verdreht habe, ein bisschen durch Kassel gelaufen bin, da habe ich gemerkt, 100 Meter von meinem Hotel weg war ein Nightclub. Er war das erste. Mit allem drum und dran ist da draußen gestanden, der ganzen fetten Lettern vom Table Dance bis was weiß ich, was die Frau da alles so macht. Okay, habe ich gesagt, das passt ja. Dann habe ich gemerkt, also gut, klar, ich bin in der Nähe des Bahnhofs und da muss wohl auch ein Nightclub sein. Na gut. Dann habe ich zum Fenster rausgeguckt, gegenüber von mir war dann alles mit aus dem arabischen Raum stammenden Familien dann belegt. Das war hochinteressant, die haben es gemacht wie in Arabien. Der ganze Balkon war mit ihren Wäscheteilen, dann haben sie da ihre ganze Wäsche da draußen trocken. War hochinteressant, hat interessant ausgesehen. Als ich dann runter bin und mir noch was essen wollte, ja, was willst du machen, wenn du nicht ewig laufen willst, musst du halt arabisch essen. Also habe ich arabisch gegessen, 4 Tage lang. War so schlecht nicht. Und dann bin ich reingelaufen in die Stadt Kassel und dann habe ich festgestellt, ja du meine Güte, ich merke wirklich, dass ich im Bahnhofsviertel bin. Die letzte Kehrmaschine ist wahrscheinlich nach dem Krieg gefahren. Hat entsprechend ausgesehen. Und dann sind mir natürlich jede Menge Menschen begegnet. Schwarze Menschen, wie ich gesagt habe, dann aus dem arabischen Raum stammende Menschen. Dann deutsche Menschen, die, puh, mein lieber Mann, die möchte ich nicht als Nachbar haben. Wilde Genossen und die haben dann auch schon 20 Meter gegen der Wand nach Alkohol gerochen. Aber die arabischen und die schwarzen Menschen, da dachte ich, je, was soll das werden mit unserem Land? Und habe mich so richtig aufgeregt. Und dann biege ich um die Ecke und soll ich euch jetzt was sagen? Der Herr predigt manchmal ganz spontan. Ich biege um die Ecke, kommt da so eine abschüssige, Kassel ist ja immer zwischen Berge, kommt da der Weg runter, biege um die Ecke, und da steht da ein etwa 10 Meter hoher Obelisk, auf dem stand, ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. In deutscher Sprache, seitlich in arabischer Sprache, in englischer Sprache und die vierte weiß ich nicht mehr. Da habe ich meine Predigt gehabt. Zufällig. Ich bin halt so gelaufen, bin dann um die Ecke gebogen und dann hat Gott zu mir gesprochen. Manchmal tut er das, indem er durch einen Mitmensch zu einem redet. Manchmal braucht er einen Obelisk dazu, 10 Meter hoch, vom Steinmetz reingehauen. Dann habe ich gewusst, was lang geht. Herzlichen Dank, dass Gott so reden kann. Heute Morgen möchte ich zu einer Predigt kommen. Und da möchte ich mit ein paar herausfordernde Zitate beginnen. Das sind wirklich herausfordernd. Es ist nicht deine Aufgabe, Erfolg zu haben, sondern das Richtige zu tun. Es muss wohl ursprünglich von C.S. Lewis stammen. Dann, Erfolg ist nicht das Glück auf kurze Sicht. Es bedeutet, unbeirrt das zu tun, wovon man weiß, dass man es in dieser Welt tun soll. Also Erfolg ist nicht das Glück auf kurze Sicht, sondern das zu tun, was man weiß, was man tun soll. Und Märtyrer, die es ja in den letzten 2000 Jahren immer gab, und noch darüber hinaus weitere 2000 Jahre, die definieren Erfolg auf ihre eigene Weise. Besser für etwas zu sterben, woran man glaubt und wofür man brennt, als das ganze Leben innerhalb seiner Sicherheitsabsperrungen zu verbringen. Also ihr merkt schon, der Auftakt, herausfordernd, so war für mich das Thema. Und ich bin bei meiner Lesung auf Jeremia 1 gestoßen, Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Möchte ich euch kurz vorlesen. Und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für alle Völker oder für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Und ich will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich habe sehr schnell bei dem Text gemerkt, Jeremia ist ja jetzt nicht unbedingt ein Buch, wie man einen Roman liest, ja, da man vorne anfängt und hinter kommt Final Countdown, sondern das ist ein bisschen strubbelig, das ist ein bisschen durcheinander bei Jeremia und man musste praktisch dann auch dann noch historisch ein bisschen in die Sache reingehen, zusätzliche Literatur hinzuziehen und so weiter. Es war also dann doch ein bisschen mehr Geschäft, war eine richtige Aufgabe für mich. Aber als ich Jeremia und die Geschichte von Jeremia gelesen habe, habe ich mir gesagt, meine Güte, bin ich froh, dass ich nicht Jeremia bin. Jeremia ist ein Priestersohn aus Anatot, das ist nördlich von Jerusalem. Etliche von euch waren da schon in Israel. Also nördlich von Jerusalem, Anatot. Das alles, was da passiert in seiner Geschichte, ist so fremd und so gewaltig und irgendwo auch so unheimlich, was ihm da erfährt. Der Jeremia wird überfallen von dem, was er Wort des Herrn nennt. Worte, die ihn wie eine Faust packen, nicht mehr loslassen, die ihm aber auch die Luft abschnüren. Das spürt man immer wieder raus. Und diese Faust packt ihn unentrinnbar, so dass er nicht davon kann. Er muss ab jetzt etwas tun, wozu er sich eigentlich, wenn er auf sich selber schaut, nicht imstande fühlt. Doch alle Ängste und Überforderungen Jeremias scheinen Gott nicht dazu zu bewegen, den anderen zu suchen, abzulassen von seiner Berufung. Auch nicht weiter zu suchen, ob es da nicht mutigere Propheten in Israel gibt oder geben soll. Nein, er ist dran geblieben an Jeremia, hat keinen besseren gesucht. Und Gott sagt ihm, ich bin bei dir, ich will dich erretten. Wir erinnern uns, ein paar Wochen zurück habe ich schon dieses Wort gepredigt und es lässt mich nicht los, diese Zusage Gottes, ich bin bei dir, auch in strubbelige Zeiten. Jeremia begegnet Gott, diesem unheimlichen Gott, den er nicht in die Schublade schieben kann und sagen kann, ja, jetzt bist du der segnete Gott, wunderbar, fühle ich mich wohl, sondern es ist ihm unheimlich, das spürt man diesem Text ab. Puh, als ob er in jedem Fall nicht selbst schon als Jeremia, als Priestersohn von Selbstzweifel und Angst überfallen wäre. Er sucht da Trost drin in seinem Selbstzweifel. In Jeremias Fall war die Berufung Gottes sogar so bedrängend, dass er hier keine Luft mehr zum Atmen bekommen hat. Jeremia muss diesen Weg gehen und er weiß, es ist nicht seine Aufgabe, Erfolg zu haben. Hey, das ist ja kontrovers zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung, oder? Da musst du ja immer Erfolg haben, ob du beim Daimler schaffst, da musst du deine Ergebnisse bringen, ob du bei meiner Firma schaffst, da musst du deine Ergebnisse, deine Zahlen bringen. Aber Jeremia ist sich irgendwo bewusst, Erfolg im eigentlichen Sinne, auch damals, war nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, Gottes Auftrag zu befolgen und in der Welt zu leben, in seinem eigenen Leib zu leben. Und er war sich bewusst, das wird nicht einfach werden. Xavier Naidoo, Wahnsinnsstimme, der Mann, momentan politisch vielleicht ein bisschen komisch unterwegs, aber er hat ein Lied geschrieben, dieser Weg wird kein leichter sein, er ist steinig und schwer. So hat er empfunden, so hat er gefühlt. Das ist eine Riesenaufgabe, ich fühle mich da nicht gewachsen. Geht's euch manchmal genauso? Jeremia wird zum Prophet widerwillen. Widerwillen meint, er war eigentlich nicht dazu bereit. Er hat keine Lust drauf gehabt, diesen Weg zu gehen. Und was wird ihm da alles zugemutet? Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreisen, im Gatter ist das kein Problem, aber im politischen Sinne ausreisen und einreisen, zerstören, verderben sollst. Wenn immer so etwas passiert, wenn immer sowas getan wird, gibt's doch Kontra, oder? Gibt's doch Widerstand. Wer so einen Auftrag hat, der ist sich schon von vornherein bewusst, das wird heiß. So ging's Jeremia. Völker, heute über Völker und Königreiche. Also Völker, alles Königreich, alles im Plural. Königreich im Plural, Jeremia dient in seiner Dienstzeit unter verschiedene Könige. Ich zähle es euch einmal kurz auf. Er dient unter Josias. König, der die Gesetze wiederentdeckt hat und eigentlich einen Top-Anfang gemacht hat, aber dann auf dem Schlachtfeld starb. Joahas, Nachfolger von Josias, der hat nur 3 Monate als König gedient. Dann wurde er nach Ägypten verschleppt. Joachim war ein König, das war ein Beschwichtiger. Wenn der das gelesen hätte, hat er immer gesagt, hey Leute, alles gut, kein Problem. Ich erinnere mich an Corona-Krise, gibt's auch jede Menge Leute, die sagen, alles kein Problem, so Krippchen, was da. So war der damals, der Joachim auch. Wenn immer der Jeremia Gott das Wort verkündet hat, ist der dahergesprungen und hat gesagt, ist alles kalter Kaffee, was der erzählt. Geht doch super, schaut euch doch um, wir leben in Frieden und Wohlstand. Joachim, der Beschwichtiger. Dann hat er unter Joachin gedient, ein weiterer König. Der wiederum war auch nur 3 Monate im Amt. Dann ist er verschleppt worden von Babylonien nach Babylon als Gefangener. Und zum Schluss unter Zedekia, er hieß eigentlich, Matanja war eigentlich ein jüdischer Name, aber ihm wurde ein babylonischer Name gegeben. Schon um da zu zeigen, hey, du hast eine neue Identität, du dienst uns, Babylonier. So ist, dass es klar ist. Unter solchen Könige hat er gedient. Oder musste dienen. Das kleine Juda, in dem Jeremia lebte, betrieb überhaupt eine irrwitzige Politik. Als ich das gelesen habe, ich habe echt immer wieder auf unsere Weltpolitik geschaut, gebe ich zu. Das Juda war umgeben von feindlichen Staaten. Die waren zigfach größer, hatten zigfach größeres Militär als die paar Leute, die Juda hatte. Und Juda rebellierte ausgerechnet gegen Babylon. Das war die neue Großmacht, die sich da am Horizont abzeichnete. Erinnern wir uns an unsere aktuelle Situation. Und dieses Juda erhoffte sich Hilfe von Staaten, die längst abgehalftert waren, die längst diese Macht, die sie ursprünglich hatten, nicht mehr hatten. Zum Beispiel Ägypten. Und auf diese Mächte vertrauten sie. Und auf dem Thron Davids löste ein König, wie ich vorher kurz beschrieben habe, der wirklich unfähig war, löste den anderen König ab, der ebenfalls unfähig war. Daher redet Jeremia dem Volk richtig ins Gewissen. Das war sein Auftrag von Gott her. Eure Propheten und Priester sind korrupt und ihr unterdrückt die Armen. Ist nicht erst ein Problem seit heute, sondern vor 2500 Jahren schon. Ihr seid nicht bei Verstand, ihr führt Juda in den Untergang, warnt Jeremia, König, Volk, mit äußerster Schärfe. Ihr tauscht euren Gott gegen billige Götter aus Bronze, Holz und Stein ein. Und das Interessante war, fügt dann ein paar Verse weiter dazu bei, hey, schaut euch mal rum, niemand macht das so wie ihr in Juda. Die sind alle nicht so blöd wie ihr und tauschen ihre Götter ein. Aber das Volk tauschte sie ein. Man findet heute noch historische Ausgrabungen. Ich hatte das Glück, Paul Schmidtgall zu kennen. Der hat seinen Doktor dann in dem ganzen historischen Zeugs da in Jerusalem gemacht. Und er erzählte oft, dass Ausgrabungen gemacht wurden. Du findest heute noch in Jerusalem und auch drumherum in ganz Judäa findest du Götterbilder, Götterstatuen, Götterfiguren aus diesen genannten Dingen. Babylon wird euch unterwerfen. Das war seine Botschaft. Und läuft damit um das bewusst zu machen, läuft er mit dem Ochsenjoch durch die Straßen als Symbol der Unterwerfung durch diese Stadt. Nun, wenn man solche Botschaften verkündet, dann muss man damit rechnen, Gegenwehr zu haben. So ging es ihm. Doch niemand hört auf ihn. Der Konkurrenzprophet, das gab es damals auch schon, Hanania hieß der, reißt ihm das Joch vom Nacken, das er ausdrücken sollte. Ihr werdet unterdrückt werden, ich werde erobert werden von diesen Babylonier. Und er reißt ihm das Joch vom Nacken und zerbricht es. Und sagte dem Volk, als Konkurrenzprophet, ha, wir werden denen schon den Marsch blasen, wenn sie kommen, die Babylonier. Und Jeremia foltert man, stößt ihn in den Schlamm einer Zisterne, möchte ihn auch immer wieder umbringen und vor allem ihn zum Schweigen bringen. Doch Gott ist bei ihm, steht ihm bei, lässt es nicht zu. Immer wieder kommt jemand, sogar aus der höchsten Staatsriege, und rettet ihn aus dem Schlamm und aus der Zisterne. Und das Unheil nimmt seinen Lauf über die Jahre, über diese Könige. Die babylonische Militärwalze rollt über den Zwergstaat Juda hinweg und lässt fast nichts mehr übrig. Diese Gegenwehr der Judäer in Jerusalem ist schnell getilgt, schnell überwunden. Der Tempel ist ein einziges Trümmerfeld. Es gab keine Anbetungsstätte mehr für sie. In Jeremia wird zum tragischen Prophet. Ja? Ja und nein. Er wurde ein tragischer Prophet und auf der anderen Seite eben nicht. Nach seinem Tod gehen den Leuten die Augen auf und sie begreifen, durch diesen Mann hat Gott zu uns geredet. Warum haben wir nicht auf ihn gehört? Eine Geschichte aus der Bibel eines Mannes Jeremia. Wir werden nachher noch entdecken, dass wir auch in unserer deutschen Geschichte solche Menschen haben, wo wir im Nachhinein sagen, hätten wir doch auf den gehört. So geht's weiter in dieser Geschichte. Auf die andere Seite von Jeremia geht auch in Erfüllung. Du sollst bauen und pflanzen. Das war die positive Seite. Seine Worte, seine Predigten, seine unbestechlichen Haltung, die tragen wesentlich dazu bei, dass sich sein Volk, die Juden, nach der Verbannung in Babylon, als sie wieder zurückgekommen sind, dass sie sich an etwas festhalten konnten, dass sie wieder etwas Neues aufbauen konnten, auf der Basis von der Botschaft, die Jeremia gepredigt hat. Jeremia, einer der ganz großen Propheten Israels, obwohl er so strubbelig für uns erscheint. Wir müssen zum Glück keine solche Propheten sein, aber wir sollten uns trotzdem Folgendes fragen: Wozu sind wir berufen? Was ist unsere Mission? Wie können wir in der Gegenwart hier in Deutschland, in Göppingen, bestehen? Wie gehen wir mit Zweifel um, wenn wir von Gott gerufen werden? Da tauchen die Zweifel auf. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie definieren wir Erfolg in unserem Leben? Machen wir es nur daran fest, was uns gemeinhin von der Gesellschaft auferlegt wird? So sieht Erfolg aus. Ist das wirklich auch in Gottes Augen so? Wie können wir Kurs halten in stürmischen Zeiten? Das sind schon Fragen, die uns auch als Kirchen in Deutschland momentan beschäftigen. Was sagt uns dazu Jeremia? Zu Jeremia heißt es zunächst: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten über die Völker. Ich kannte dich, bevor du geboren wurdest. Und irgendwo schaudert zu uns da. Da kennt uns jemand noch besser. Das gibt's doch nicht. Ich kannte dich noch, bevor das Zeitalter überhaupt angebrochen ist. Im Internet kennen wir das ja mittlerweile mit dem Kennen schon. Also, wir sind ja im Internet mittlerweile zu gläsernen Bürgern geworden. So zumindest mein Vorwurf. Du bist ein IT-Fachmann. Ja, da hat es Leute, die wissen da besser Bescheid wie ich. Aber es gibt schon Leute, die sagen, Google kennt uns besser als wir selbst. Stimmt das? Hab ich gehört. Und wenn ich dann merke, was mir alles in Werbung zugespielt wird, dann denke ich, da ist schon wirklich was dran. Also wenn Gott hier sagt, ich kannte dich, Jeremia, dann ist da schon was dran. Und Gott wusste, was er tat und wen er ausgewählt hatte. Das ist das Schöne. Und das erinnert mich auch an meine Berufsausbildung. Da musste man früher, als man noch einen Beruf erlernte, musste man ja noch zum Arzt gehen. Ich glaube, kennt ihr euch noch, muss man sich untersuchen lassen, ob man des Berufs auch gewachsen ist, körperlich. Und da hat dann der Arzt das alles reingeschrieben, hat dann der Daumen gehoben oder gesenkt, also kannst du Ausbildung machen oder nicht. Also das waren auch solche, die, oder bei der Vorsorgeuntersuchung, bin ja mittlerweile im Alter, wo man tunlichst das machen sollte, zum Arzt zu gehen, einmal zur Vorsorgeuntersuchung, der guckt dann nach dem Herz und nach allem Möglichen. Und beim ersten Mal hat er dann natürlich auch gefragt, du, wie waren das in deiner Familie? Gibt es da Erkrankungen, die vielleicht dann genetisch auch auf dich übertragbar sind? Also Herz und so weiter, solche Sachen. Ja, ich habe dann überlegt, ja, was soll ich das denn jetzt sagen? Aber dann habe ich gemerkt, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er dich kennt, wenn er über dich Bescheid weiß, über deine Familie Bescheid weiß, weil dann kann er ja schon vorbeugend gewisse Sachen eintragen und darauf schauen. Und so bin ich mittlerweile auch bei meinem Arzt, ein gläserner Patient. Er kennt mich durch und durch, sogar meine Krankengeschichte. Der Arzt sagt, ich trage das mal in die Akte ein und ich hoffe, er guckt jedes Mal drauf, wenn ich ihn besuche. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. So spricht nicht der Arzt hier, sondern der Schöpfer Himmels und der Erde, aus dem wir geboren sind. Es geht hier nicht um medizinische Voraussetzungen, vergessen wir das wieder, sondern es geht um das Wesen und den Charakter Jeremias. Das fängt nicht erst mit der Geburt und der Zeugung an, aller Genetik zum Trotz. Du kommst von woanders her, das spürte Jeremia. Ich komme von Gott her. Das ist da, wo ich herkomme. Du kommst aus dem Herzen Gottes. Gott sagt, ich kannte dich und ich habe dich ausgesondert und gewählt, weil ich dich kannte. Deswegen habe ich dich berufen. Wir dürfen das hören als vorauseilende Liebeserklärung auch in Jeremia. Und Gott sagt ihm dadurch auch, du, ich habe etwas mit dir vor. Du bist nicht zufällig und ohne Ziel ausgewählt zu diesem Auftrag, sondern ich kannte dich. Und weil ich dich kannte, wie gesagt, habe ich dich erwählt. Gott kennt mich besser als mich selbst, Gott sei Dank. Ja, mich, der ich mich selber oft nicht ausstehen kann. Ja, mich, der ich manchmal so klein über mich denke, der ich so ungenügend manchmal bin und das mir auch eingestehen muss. Ich habe meine Defizite. Und ausgerechnet mich ruft Gott. Und ausgerechnet in Jeremia, der auch seine Defizite hatte, wird man nachher noch drauf kommen, hat er trotzdem ausgewählt. Und Gott sagt, ich kenne dich in all deinem Gelingen, in all deinem Scheitern, in all deinen Selbstzweifeln als Geschöpf, das ich unendlich liebe. Wir werden noch merken, was dann weiter passiert. Weil Gott mich kennt, ist das Zweite fast noch erstaunlicher. Er sagt, ich brauche dich, Jeremia, das sagt er zu ihm. Und das sagt Gott zu Jeremia, aber auch zu mir und zu dir heute Morgen. Er meint sicher nicht jeden als Propheten heute Morgen. Gott sei Dank, muss man vielleicht auch sagen. Wir werden schon merken, der hat es nicht immer leicht gehabt. Aber als Menschen, der das Licht seines göttlichen Wesens in die Welt trägt, hinaus nach Göppingen, hinaus nach Saalach, nach Eislinge oder wo auch immer wir herkommen. Das Licht hinaustragen seines göttlichen Wesens, ausstrahlen. Und dann kann das passieren, wo wir das spüren, dass es uns packt, dass es uns nicht mehr loslässt, dass es uns antreibt, dass es uns Feuer macht unterm Hintern. Gott meint mich, wenn wir das entdecken und einsehen, begreifen, dann wird es zur Aufgabe, groß und heilig. Gott kann dich berühren im Gebet, das kann manchmal passieren, indem wir Bibel lesen, dann haut uns so ein Bibelwort wirklich so ins Leben rein, dass wir dadurch getrieben werden. Oder in einem Gespräch mit Christen, das ist mir passiert, dass ich da merke, du, das zündet bei mir. Oder im Traum oder bei Musik hören. Auch da kann es passieren, dass Liedtexte uns abholen. Oder in einem Gottesdienst wie heute Morgen kann uns Gott berühren, kann uns Gott beauftragen und dadurch auch senden in die Aufgabe, die er uns gestellt hat. Jetzt bist du dran, hier darfst du nicht kneifen. Das ist dann das Gefühl, das dann in uns wach wird. Lass dich auf die Herausforderung ein, den Job zu machen, den Gott für dein Leben hat. Gott findet einen Weg, um uns herauszufordern. Gottes Ruf kann manchmal ja bis ins Politische hineingehen. Nicht nur zur Nachbarschaft, zu den Mitmenschen, sondern auch politische hinein. Wir werden schon merken. Immer wieder haben Menschen in Diktaturen viel riskiert und auf ihr Recht und Freiheit verzichten müssen. Man sieht es in Belarus, man sieht es in China, in Hongkong. Man kann gucken, wohin man will auf der Welt. wir sind manchmal auch gerufen, politisch aktiv zu werden, um Gottes Werte in der Gesellschaft wieder wachzurufen und zu leben. Dietrich Bonhoeffer wissen wir, dass er in den Widerstand gegen Hitler gegangen ist. Er war ganz persönlich, so lesen wir in seiner Biografie, von Jeremia inspiriert. Und das war gut, weil der wusste, das wird nicht einfach für mich. Ich werde mit einem Leben bedroht. Die Leute werden mir nicht nach dem Mund reden. Ich werde immer Widerstände haben. Er war wirklich inspiriert von Jeremia. Und heute, wo sind wir herausgefordert in unserer Gesellschaft? In unserer Gesellschaft hier in Göppingen, Vilsdal, im Remstal, ganz egal. Wir sind doch in der Gefahr, aufs falsche Pferd zu setzen aktuell. Oder nicht nur aktuell, sondern schon immer. Wir sind in der Gefahr, auf den Egoismus zu setzen. Wir, ich, wir geben niemand was ab, weil wir haben doch dafür gearbeitet, die anderen haben nicht dafür gearbeitet, also warum sollen wir was abgeben? Und auch persönlich, man hält fest, man krallt sich an das, was man hat. Und so wird das falsche Pferd Egoismus befriedigt. Das falsche Pferd Genuss, Befriedigung, Wohlstand, Abkehr von Gott ist momentan absolut opportun. 500.000 Leute sind letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten. Ich weiß wohl, dass das nicht alles Kirchgänger waren, die da ausgetreten sind. Aber trotzdem, wir spüren da schon eine Bewegung ab, die in Deutschland momentan vor sich geht. Radikale Entfernung von Gott, das ist das, was momentan passiert. Man entfernt sich vom Glauben, man entfernt sich von Gott von Jahr zu Jahr mehr. Und nur die Bayern halten noch stur an ihrem Kreuz fest. Wenn du da ins Rathaus reinkommst, dann wirst du noch mit dem Kreuz konfrontiert. Und selbst in der Schule noch. Finde ich mutig. Nebenbei. Wenn nicht alles täuscht, durchlebt die auch die Demokratie momentan in ihrer freiheitlichen Grundordnung eine ganz schöne Herausforderung. Der Rechtsstaat ist momentan schon in einer gewissen Krise, wenn wir die Demonstration so auf der Straße erleben. Und manchmal, wenn ich dann so einen depressiven Moment habe, dann denke ich, Geschichte war für mich immer ein sehr wertvolles Fach. Und da werde ich an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert. Jetzt braucht's aber Menschen, die wie Jeremia einen scharfen Durchblick haben, die sich getrauen, einmal den Mund aufzumachen. Und Menschen aus ihre falschen Sicherheiten, herausrufen und die klar erkennen, hey, wer Menschen als Viehzeug bezeichnet, der ist auf dem falschen Weg. Und wer wie ich durch Kassel läuft und sich drüber aufregt, weil der eine schwarze Hautfarbe hat, der andere der Rotz nahehängt und der dritte von Arabien kommt und dann innerlich so diesen Groll hochkriegt. Gott sei Dank, dass uns Gott dann immer wieder einordnet und sagt, das sind Menschen, die ich lieb habe, es sind Menschen aus dem Herzen Gottes trotzdem. Da braucht es Menschen, die sich etwas von dem Mut Jeremias geben lassen. Und da kommen diese Selbstzweifel auch hoch. Und da braucht's Gottes Geist, der uns stärkt, der uns wieder einordnet, der uns wieder klar die Richtung gibt. Was Gott als Drittes sagt, ist, ich forme dich, ich bereite dich zu. Du bist im Prozess, auch als Christ, in deinen Selbstzweifel. Du befindest dich in einem Prozess, in einer Entwicklung. Wir brauchen uns nicht wundern, dass Jeremia am Anfang vor der Aufgabe zittert. Ich denke, das ist völlig normal. Aber Selbstzweifel kommen oft wie eine Straßenwalze auf uns zu. Selbstzweifel, Jeremia lauteten, ich tauge nicht. Ist eine erschrockene Reaktion von ihm. Ich tauge nicht für die Aufgabe des Propheten im Volk Juda. Ich bin viel zu jung, man wird nicht auf den Jungspund hören. Argument, absolut muss man stehen lassen. Tatsächlich, ein Unverheirateter, ohne Frau und Kinder, ohne Ackerland und Viehzucht, noch dazu einer, der noch bei den Eltern wohnt, so war das bei Jeremia gewesen, daheim wohnt, ist ja heute sogar in Deutschland noch, der hat ja noch nicht mal auf die Straße gewohnt, der lebt ja noch von Mamas Teller runter. So war es bei Jeremia auch. Und es war damals im Judentum ungewöhnlich. Wenn jemand auf die Straße wollte, um hier zu predigen und etwas zu sagen, dem wurde nicht zugehört. Gang du erst mal heim, lern du erst mal etwas rechts. Verdien du dir erst mal deine Sporen und dann hast du was zu sagen. So war das damals, so ist es heute. Ein Prophet mit Selbstzweifel. Das war Jeremia. Nicht ganz zu Unrecht seine Selbstzweifel. Er wusste, dass jemand kein öffentliches Rederecht hat. Und trotzdem hat ihn Gott erweiht. Und trotzdem hat ihn Gott gesandt auf diese schwere Aufgabe. Kennt ihr solche Gefühle, wenn man eigentlich gerne davonlaufen möchte vor Gottes Auftrag, wie in Jona? Kennt ihr solche Gefühle, wenn man stottern kommt wie Mose oder unerfahren, klein und unvollkommen ist wie Jeremia? Da möchte man eigentlich nicht rausgehen in Göppingen und groß Gottes Wort verkünden. Was hat sich Gott dabei gedacht, dachte ich mir. All diese biblische Gestalten mit ihren Ängsten, Gefühlen und Überforderungen, die beruft Gott, um die Welt zu verändern, um die Welt zu Gott zu führen. Doch Gott ergreift die Initiative und spricht in Jeremias Leben hinein. Er sagt, ich kannte dich, ich brauche dich und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich bin bereit, dich zu formen, Jeremia. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Das ist Gottes Versprechen für unser Leben. Ich mache dich bereit für diese Lebensaufgabe. Allerdings oft nicht in der Weise, wie wir uns das immer vorstellen, dass man schon im Voraus alles wissen, wie alles werden wird, dass wir unsere Sicherheit dahin, ist ganz wichtig für uns Schwaben. Nein, Gott schenkt uns auch nicht eine Berufung, dass wir so ein Sicherheits-, so ein Siegfriedspanzer kriegen, dass uns nichts wehtun kann. Gott lässt uns verwundbare, anfechtbare Menschen bleiben. Nochmal Dietrich Bonhoeffer. Er hat dieses Geheimnis, ich forme dich, so umschrieben. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Das ist auch so ein Geheimnis von Gottes Berufung. Gott sagt zu mir wie zu Jeremia, geh in deine Ängste hinein, tu den Schritt, der vor dir liegt, und weiche deiner eigenen Angst nicht aus, denn ich, Gott, der Herr, bin bei dir. Ich will dich erretten, ich will dich stärken, ich will dich begleiten. Die Angst flüstert uns im Gegensatz sofort von der anderen Seite des Kopfes ein. Deine Schwäche ist dein Untergang. Nicht einmal deine Verwandtschaft steht hinter dir, so war es bei Jeremia. Deine Glaubensgeschwister trauen dir das nicht zu. Übrigens war es bei Jesus genauso. Seine Verwandtschaft hat am Anfang auch gestrubelt, als sie gehört hat, was, das soll Sohn Gottes sein? Der hat doch nur die Windel gefüllt zu Hause. So war es bei Jesus und so ist es auch bei Jeremia gewesen. Jeremia hat erfahren, dass sogar die ganze Staatsführung gegen ihn war, ihn behinderte, verfolgte, umbringen wollte, ihn zum Schweigen bringen wollte. Doch Gott setzt dem entgegen, deine Schwäche ist der Eingang für meine Kraft. Gott ist in den Schwachen mächtig, sagt Jahrhunderte später Paulus. Auch Schlammzisternen, in die du geworfen wirst, hindern Gott nicht, dich zum Segen für dein Volk werden zu lassen. Schlammzisternen. Oh, unsere Internetforen, unsere Zeitungen, unsere Nachbarschaften, unsere Mitmenschen sind manchmal Schlammzisternen. Wenn hinter deinem Rücken geredet wird, ich habe das schon so erlebt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist nicht angenehm. Aber ich bin dann froh, wenn es da Menschen gibt, die dich dann da wieder rausholen, dir dann wieder Mut zusprechen und dir zusagen, du bist nicht gescheitert, sondern du bist ein Gesegneter Gottes, weil Gott dich berufen hat. Den Mund Jeremias rührt Gott an, aus Menschen wird Gottes Wort. Das ist ein Wunder. Das ist erstaunlich, das zu hören, immer wieder zu erleben. So mächtig, dass es Königreich und Könige im Werden, ihr Werden und Vergehen prophezeit. Das ist passiert durch das Wort, das aus Jeremias Mund gekommen ist. Menschen wird zu Gottes Wort. Das heißt, dass Gott seinen Mund berührte. Ein schönes Bild. Schönes Bild. Ich forme dich, sagt Gott zu Jeremia. Das gehört auch dazu, seinen Mund zu berühren. Der, der sich seiner Aufgabe nicht gewachsen fühlte, spürte und merkte, wie er immer wieder dem Volk predigte und merkte, das sind nicht seine eigenen Worte. Das kommt nicht von ihm selbst, sondern von Gott. Entdecke, was Gott mit dir vorhat. Gott möchte dich haben, Gott möchte deine Hingabe, trotz deiner Selbstzweifel, trotzdem, dass du in manchen Dingen meinst, du bist ungenügend. Gott möchte dich als der, der dich von Grund auf kennt. Er kennt uns. als der, der unsere Ängste kennt, unsere Frustration kennt, unsere Zweifel. Aber er ist der, der dich formt nach seinem Bild. Die Aufgabe ist groß, packen wir sie an. Gott kennt uns. Nochmals, wie definieren wir Erfolg in unserem Leben? Das war meine Eingangsfrage. Nochmals die Zitate vom Anfang. Es ist nicht deine Aufgabe, Erfolg zu haben, sondern das Richtige zu tun. Um es abzukürzen, Jeremia ist nicht als der glorreiche Held in die Annalen damals der Könige eingegangen. Heider Jeremia, der müssen wir jetzt ein Denkmal setzen, sondern er ist mit nach Ägypten verschleppt worden. Das Volk Juda, das er immer wieder paktiert hat, das immer wieder geguckt hat, wie sie ihren Status der Freiheit beibehalten. Die haben mit den falschen Völkern paktiert, mit Ägypten. Dann gab es noch Edom und die ganze Völker, die drumherum sind. Aber die waren nicht stark genug, dem Angriff Babylons zu bestehen. Und dann ist er mitgenommen worden nach Ägypten und dort verliert sich sein Leben. Wir wissen letztendlich nicht genau, wie es geendet hat. Er endete nicht als der große Held, wie wir Erfolg definieren würden, aber er endete als der, der dem Volk die Richtung gezeigt hat, die Gott mit seinem Volk hatte und dem später zugesagt wurde, hätten wir doch auf Jeremia gehört. Ziel für uns ist, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, der uns erwählt und kennt, der uns formt. Ziel für uns ist, zu bauen und zu pflanzen, Licht und Salz zu sein, hier in Göppingen, hier im Pfälztal. Gott hat eine große Aufgabe für uns. Lassen wir uns nicht entmutigen. Lassen wir uns nicht in unserem Vorgehen, auch als Gemeinde, nicht nur auf diese Eckpunkte, die die Welt definiert, was Erfolg ist und was nicht Erfolg ist, ausrichten, sondern lass uns vorwärts gehen, weil Gott uns ruft, weil Gott uns beauftragt, sein Reich zu bauen und zu pflanzen. Gott segne uns. Amen.